Vis-à-vis.
Bernd Siegert, Sie waren damals Bürgermeister, später Ortsvorsteher von Hornow. Jetzt sind wir bei Ihnen in der Diele in Neu-Hornow. Mal Hand aufs Herz, wann haben Sie das letzte Mal an das alte Dorf gedacht?
Oh, das ist häufiger, als es einem lieb sein kann. Jedes Mal, wenn man daran denkt, kommen immer alte Erinnerungen wieder auf und es überwiegen nicht immer die schönen Erinnerungen.
Wie lange braucht es, bis man seinen Frieden macht mit so einer Situation, nachdem man so viele Jahre Kampf hinter sich gebracht hat?
Ja, ich glaube, das ist auch mentalitätsabhängig. Bei dem einen ging es schneller und bei dem anderen, glaube ich, ist das jetzt noch nicht vorbei. Das merkt man, wenn man mit bestimmten Leuten noch in diesen Themen unterwegs ist. Das fällt manchen noch sehr schwer und ich bin da auch nicht weg. Aber man muss natürlich sagen, jetzt 22 Jahre nach der Umsiedlung, das ist eine ganze Generation. Das wäre ja unnatürlich, wenn man das menschlich nicht irgendwie verarbeiten würde. Da haben viele sehr drunter gelitten, aber jetzt denke ich mal, nach 22 Jahren muss man sagen, haben sich die Menschen an die neue Situation gewöhnt. Man muss ja auch wissen, es leben ja nicht mehr viele alte Menschen, die das richtig aktiv mitgestaltet und miterlebt haben, nicht? Und die junge Generation, die ist hier mit umgezogen, die immer positiv an der Seite der älteren Bürger mitgekämpft haben für den Erhalt von Hornow. Aber denen ist es leichter gefallen, die Situation zu verkraften.
Nun war Hornow aber nicht bloß irgendein Dorf. Hornow hatte ja ein ziemlich aktives Vereinsleben. Es war ein kulturvolles Dorf. Also man hat viel miteinander gemacht. Und es hat halt die ganze Zeit mit dieser Bedrohungssituation gelebt. Abbaggerung, ja, nein. Es gab wieder Hoffnung. Wir wollen gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber reden. Aber Sie haben es gerade schon angesprochen. Was macht denn das mit so einer Dorfgemeinschaft? Also es sind ja auch viele ältere Menschen in Hornow gewesen, denen dann quasi diese Umsiedlung, also quasi der Heimatverlust und der Neuanfang auf einem Acker, wo wir hier sitzen, das war ein Acker vor den Toren der Stadt Forst, zugemutet wurde, sind da auch Menschen dran zerbrochen?
Ja, das muss man schon sagen. Man kann das ja nicht alles medizinisch beweisen, woran lag manche Dinge, aber es war schon für viele Menschen sehr schwer. Und wir hatten natürlich auch nach der Umsiedlung eine Sterberate, die für die Einwohnerzahl sehr ungewöhnlich war. Das ist nicht aus meiner Sicht, weil man nun aus Verzweiflung oder so gesundheitlich geschadet hat, sondern die Situation insgesamt. Ne? Mir hat mal ein Arzt gesagt, der hohe Druck, der psychisch auf den Menschen jahrelang lag und jetzt auf einmal nach der Umsiedlung, die Umsiedlung war abgeschlossen, die Menschen sind zur Ruhe gekommen. Und das nimmt Menschen auch mit. Aber ich will da nur nicht sagen, wenn irgendjemand mehr gestorben ist, das ist der Schuld oder der Schuld. Das bringt dir überhaupt nichts. Ne? Jedenfalls Fazit muss man sagen, es ist uns eigentlich recht gut gelungen, dass das Dorfleben so, wie wir es kannten, dass wir das hier mit rüberbringen konnten. Das war nicht 100% der Hornow alle einig. Ne? Das war unsere größte Aktivität, haben wir darin gesetzt, dass wir die Leute davon überzeugt haben, dass wenn die Gemeinschaft zusammenbleibt, und so schlimm wie alles sein könnte, wenn es negativ für uns ausgeht, das ist immer noch besser zu verkraften und zu verarbeiten, als wenn die Gemeinschaft zerstritten und zerbricht.
Politik, Stichwort, die hat sich in Hornow eine Zeit lang auch die Klinke in die Hand gegeben. Also berühmt-berüchtigt ist die Zusage vom damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Ich glaube, so sinngemäß, es wird keine Entscheidung über die Hornow hinweg geben. Und kurz darauf gab es dann einen Entwurf für ein Braunkohlengesetz, wo dann der Tagebau Jens Schwalde quasi mit einem grünen Licht versehen wurde und damit eben auch die Abbaggerung von Hornow. War diese Zuspitzung Heimat für etwas über 300 Einwohner gegen, man hat immer so gesagt, 4.000, 5.000 Kohlekumpel, die Zuspitzung, ist die im Nachhinein nicht redlich gewesen aus Ihrer Sicht?
Ja, immer kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Wenn man das von einem Kohlekumpel aussieht, der hat um seinen Arbeitsplatz gekämpft. Der hat genau um Arbeitsplätze gekämpft, wie wir um unsere Heimat kämpfen. Dass natürlich Heimat und Arbeitsplatz eine andere Gewichtung vielleicht haben könnte, das müsste man irgendwo auch verstehen. Und deswegen habe ich mich manchmal gewundert, warum man das eigentlich gar nicht mit berücksichtigt. Auf der anderen Seite, Politik interessiert es im Großen und Ganzen nicht. Politik ist nur dazu da, dass sich für die nächsten Wahlen Mehrheiten organisieren. Und das ist in Brandenburg so gewesen und das ist in der Bundesrepublik so. Ich glaube nicht, dass damals Stolpe oder später Platzig dass die was persönlich gegen die Horner hätten. Ich glaube, die hätten lieb gern, das hätten es gern gewollt, dass Horner stehen bleibt, nicht? Aber die hätten auch gern gewollt, dass die Arbeitsplätze bleiben, nicht? Nun waren sie natürlich im Dilemma, nicht? Und der kleinere Übel für sie war, Horner kommt weg. Jetzt, nach 20 Jahren oder 25 Jahren, jetzt frage ich mich auch, wie hätte man es machen können, dass das vielleicht nicht passiert wäre, nicht? Aus meiner Sicht war eigentlich die Umweltpolitik zur damaligen Zeit stand noch nicht auf den Füßen, wie sie jetzt steht. Wenn es da schon richtig kluge Leute gegeben hätte, die sich hätten getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen, mit dem, was da mal entsteht, wenn es so weitergeht, nicht? Ich glaube, dann hätten wir vielleicht dann noch mehr eine Chance gehabt. Ne?
Jetzt ist der Tagebau Jens Walde, dem Horno zum Opfer fiel, längst eingestellt. Es gibt bloß noch Sicherungsmaßnahmen, wird vorbereitet zur Sanierung. Interessieren Sie diese Informationen noch oder sagen Sie, alles, was damit zu tun hat, Braunkohle, aktueller Stand, will ich nicht mehr hören, interessiert mich nicht, weil erinnert mich nur an meine alte Heimat, an den Verlust.
Das hat man nach so vielen Jahren natürlich. So stabil ist man, dass man das auch wegstecken kann. Das muss man ja halt, und mich interessiert das natürlich auch noch, wie das jetzt ausläuft, nicht? Ich bin zum Beispiel auch sehr schockiert, wie das jetzt mal weitergeht. Ich meine, man hat den Landwirten vorher versprochen, dass der rückwärtige Raum, wo der Tagebau war, für die Landwirtschaft bestens rekultiviert wird. Was ist jetzt, wird alles mit Photovoltaikanlagen vollgeknallt. Ich meine, ich bin davon überhaupt kein Gegner. Nicht? Ich weiß, irgendwo, wenn die Energiewende kommen muss, muss man ja anfangen. Und solche Flächen müssen natürlich genutzt werden. Nicht? Aber dass man jetzt wieder die Landwirtschaft hinten runterfallen lässt, nicht? Dass da im kleinen engsten Kreis 40 Windkraftanlagen hingestellt werden, nicht? Jetzt weiß man ja, jetzt wohnen ja keine Menschen mehr, jetzt hat man das leicht, nicht? Jetzt machen die Firmen, die schon mit der Kohle das große Geld gemacht haben, machen jetzt nochmals Geld, weil sie die ganzen Flächen reibungslos, sehr billig zur Verfügung bekommen. Irgendwo beiß ich das. Ich sage, das sind doch eigentlich die Betroffenen, die Kleinen, die Leute, die sich nicht wehren können, wie wir damals, die fallen heute immer noch runter.
Gab es in der Lausitz allein über 130 Orte, die abgebaggert worden sind in den 150 Jahren Braunkohlegeschichte, 160 Jahren. Was man bis dahin auch in der Region nicht kannte als gelernter DDR-Bürger war, dass das Unternehmen oder der Verursacher sozusagen für den Schaden, in dem Falle das Kohleunternehmen, was das Dorf aus Gründen abbaggern wollte, das den Ort an anderer Stelle irgendwie neu erstehen lassen musste. Da gab es verschiedene Standorte. Irgendwann wurde es halt Forst Eulo, hier war ein Acker, ich habe es eingangs schon mal gesagt. Und dann gab es wieder aus ganz anderer Sicht wieder einen kritischen Blick auf das, was Sie hatten. Was hat das denn mit Ihnen gemacht, als plötzlich die Debatte ging? Die Horno haben nur so lange gekämpft, um sich die goldenen Türklinken zu erkaufen. Also am Ende haben sie sich sozusagen so teuer wie möglich verkauft mit dem Kampf, um am Ende so einen guten wie möglichen neuen Standort hier in Forst zu haben. War das hinten raus nochmal so ein Tritt in den Hintern, den Sie sich gerne erspart hätten?
Neid muss man sich vielleicht erarbeiten. Ich meine, wir wollten nicht. Wir wollten ja nicht weg. Und wenn man weg muss, dass man nur sagt, ihr, die uns das so gekriegt haben, dass wir weg müssen, wir schenken euch das noch. Ja, so dumm kann keiner sein. Und dass man dann ein bisschen Bauerschleuer muss anwenden, die Bauern waren früher auch nicht die dümmsten, dass ein bisschen Schleuer angewendet hat, dass man aus der Situation versucht, das Beste zu machen. Und wir wollten nur das, was wir verloren haben. Und wenn man jetzt hier ein größeres Grundstück sieht, das Grundstück war in Horno genauso groß, sonst hätte man das Grundstück nicht gehabt. Das muss man einfach so sagen.
Als wir uns mit den Hornoern unterhalten haben, so kurz bevor es dann wirklich mit der Umsiedlung richtig losging und das alte Dorf dann noch abgerissen worden ist, hört man dann immer wieder, dass man kann ja vieles mitnehmen und man kann einpacken. Was man nicht mitnehmen kann, sind zum Beispiel die alten Bäume. Und hier in diesem Ort gab es noch keine Bäume, das war ein Acker. Wenn man jetzt durch Neuhorno geht nach über 20 Jahren, bei Ihnen auch hier, man sieht es im Hof, die Bäume sind so, dass man ahnen könnte, dass sie eben doch schon 20 Jahre alt sind. Ist das ein wichtiges Zeichen auch? Also mit den Bäumen wächst dann auch langsam das Heimatgefühl hier?
Ja, Althorno war auch ein Obstdorf, nicht? Und als wir hier umgesiedelt sind, ich meine, meine Schwiegereltern, die sind auch hier bei uns mit ins Haus eingezogen. Mein Schwiegervater war auch so ein Kleinbauer, nicht? Der wusste, was Gartenhof und alles ist, nicht? In Horno hatten wir Äpfel, wir haben jedes Jahr 200 Liter Wein gemacht, Apfelwein gemacht, nicht? Hier kommen wir her, hier waren nur Modder, nicht? Kleine Bäume haben wir gehabt, die haben die nächsten Jahre nichts gebracht. Und dann ist er gestorben nach 10 Jahren. Na, der konnte wesentlich die Äpfel nochmal kosten, aber mehr war nicht, nicht? Jetzt sieht es natürlich anders aus. Die Bäume haben Fuß gefasst. Jetzt haben wir Äpfel, wie wir es in Hornow hatten, Kirschen, wie wir es in Hornow hatten, nicht? In Hornow hatte ich genau so einen Kirschbaum. Ich weiß nicht, ob sie sogar dabei war. Die letzte Taufe in Hornow haben wir in Hornow gemacht unter unserem großen Kirschbaum, nicht? Und das haben wir natürlich jetzt hier auch wieder.
Jetzt haben Sie gesagt, von Ihren Schwiegereltern geredet. Sie haben mittlerweile ein paar Enkel. Was mich noch interessiert, wenn die Enkel fragen, wie reden Sie denn über Ihre alte Heimat? Zeigen können Sie ja den Enkelkindern nichts mehr. Da ist ja ein Loch.
Die interessiert das natürlich nicht. Aber die kriegen ja das aus Familienfeiern, aus Gesprächen mal mit. Und das ist automatisch bei Familienfeiern. Irgendwann gibt es immer einen Anhaltspunkt. Ja, ein Althorn haben wir so gemacht, da haben wir so gemacht, da haben wir so gemacht, nicht? Und dadurch kennen die Zusammenhänge, nicht? Die sind schon sehr interessiert, nicht? Weil sie manches auch nicht begreifen, nicht? Wie das so gehen konnte. Also die verstehen das heute in der Zeit auch nicht, nicht? Wo sie ganz anders aufgewachsen sind als wir, wie das so gehen konnte, nicht? Dass man uns da so hat rausgebracht, nicht? Ja, aber nun gut, so ist das Leben.
Bernd Siegert, danke fürs Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.